Ja, herzlichen Dank für diese ausgesprochen launige Anmoderation. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich war 1991 bis 2010 Staatssekretär im Kultusministerium und dort Regierungsbeauftragter für die Welterbestätte, die UNESCO-Welterbestätten. Wir hatten ja schon drei, nämlich Trier mit dem römischen Trier, den Limes und den Speyerer Dom. Und es ging darum, ein viertes Welterbe erhalten zu wollen, nämlich das Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Und meine Aufgabe bestand darin, diesen Prozess vorzubereiten, das entsprechende Antragsverfahren in Gang zu bringen und dafür zu sorgen, dass das positiv läuft. In der Tat, in den 19 Jahren, in denen ich Staatssekretär war, gibt es so eine Handvoll Projekte, von denen ich sagen würde, dafür hat sich es wirklich gelohnt, zum Beispiel die Villa Musica aufzubauen, das Abtmuseum hinzukriegen, das Hambacher Schloss ordentlich zu machen und dann eben hier das Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Ich habe das an der Seite von zwei Ministerpräsidenten, Rudolf Scharping und Kurt Beck, und vier Ministern, nämlich Rose Götte, Doris Ahn, Jürgen Zöllner und Doris Ahn, gemacht. Und war am Ende der langgedienteste Kulturstaatssekretär Deutschlands. Und irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wenn man das 19 Jahre gemacht hat, ist man nicht mehr in der Lage, Chefs zu ertragen und habe deswegen dann kandidiert als Oberbürgermeister, damit ich meinen Mitarbeitern das Gefühl gebe, dass keine Mitarbeiter mehr, keine Vorgesetzten mehr ertragen können.
Ich darf vielleicht ganz kurz unterbrechen. Wir haben hier Sekt stehen. Der kühlt jetzt völlig, der wärmt sich jetzt auf. Und ich denke, wir sollten kurz auf denjenigen, der ihn gespendet hat, trinken. Wo ist er?
Der Dirk.
Ich bedanke mich für die zahlreichen Geburtstagswünsche, die mich erreicht haben in den letzten Tagen. Es war grandios. Ich bin echt tief beeindruckt. Vielen Dank dafür. Und auf die nächsten 50 alles Gute.
Genau.
Und es geht locker.
Entschuldigung.
Ich darf vielleicht ganz kurz noch erwähnen, also Herr Oberbürgermeister, wir beide haben zusammen auch schon mal einen Lauf gemacht. Ich habe den am Samstag auch noch mal gemacht. Wir sind zumindest ein Teilstück zusammengelaufen, von Koblenz Richtung Trier beim Hospizlauf vor zwei
Jahren.
10 Kilometer haben sie da beachtlich hingelegt, also Respekt.
Ja, ich war kaputt. Ja, die anderen konnten noch.
Und alle meine Freunde möchte ich schon mal so langsames, dass die Spannung steigt. Hospizlauf, Koblenz-Trier, das wird noch ein ganz besonderes Ereignis werden im Juli für euch und für mich. Seid mal gespannt, was da beim Meeting so im Sommerfest dann auf euch
kommt.
Also,
Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Wenn wir das jetzt allerdings im 5-Minuten-Takt machen, kann ich Ihnen das mit dem Abendbrot 20 Uhr nicht mehr versprechen. Bis dahin wollte ich sehr diszipliniert vorgehen. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich im Leben zweimal an einer Weltkulturerbe-Komiteesitzung der UNESCO teilgenommen habe, nämlich einmal im Juni 2002 in Budapest. Damals wurde die Entscheidung getroffen von der UNESCO, uns zum Weltkulturerbe zu machen. Und das zweite Mal im Juni 2009 in Sevilla. Da ging es um die berühmt-berüchtigte Mittelrheinbrücke. Davon wird dann auch noch die Rede sein, sodass ich einigermaßen weiß, worüber ich hier referiere. Was war eigentlich der Grund, warum wir uns für das Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal engagiert haben? Wo wir doch wussten, ein Grund, den die meisten vermuteten, dass wir ihn hätten, haben wir nicht. Nämlich, wir kriegen kein Geld von der UNESCO. Der Titel ist nur als Titel zu verleihen, ohne Geld, außer man ist ganz tiefstes Entwicklungsland, dann kann man schon mal ein bisschen was kriegen. Aber in Deutschland jedenfalls war klar, man kriegt nichts. Aber eines war uns klar, was wir kriegen würden, wenn wir den Titel hätten. eine höhere Priorisierung bei Zuschussanträgen, die wir beim Bund oder beim Land zu stellen haben, für alles, was irgendwie mit der Weiterentwicklung der Region, Stichwort Weltkulturerbegebiet, in Verbindung steht. Und ein drittes wussten wir auch ganz gewiss, diese Weltkulturerbeliste ist schon so etwas wie der moderne Baedeker. Es gibt eine wachsende Tendenz von Kulturreisenden, die systematisch versuchen, im Leben die Liste abzureisen und so viele Weltkulturerbestätten wie möglich zu besuchen, sodass wir uns davon versprechen konnten, dass, wenn es uns gelingt, den Titel zu kriegen, dieses auch in steigenden Kulturtourismus sich wirtschaftlich niederschlägt. Der Kampf um den Titel war gar nicht so einfach. Übrigens, der Meinung, der mir hier freundlicherweise schräg gegenüber sitzt, ist jemand, der ein gut Stück des Weges uns auch begleitet hat, mit dem ich in dieser Phase damals sehr viele Begegnungen hatte. Und insofern ist er in der Lage, mir qualifiziert zu widersprechen oder, weil er ein gut freundlich gebildeter Mensch ist, auch durch ein heftiges Nicken am Ende zu sagen, jawohl, so war's. Dieser Prozess war also gar nicht so einfach, auch deswegen, weil auf diese lange Gebietseinheit von Bingen-Rüdesheim bis Koblenz, 2x65 Stromkilometer auf beiden Seiten des Rheines, immerhin auch 10 Stromkilometer hessisches Land dabei war, sodass wir hier über ein Antragsverfahren sprechen, das immerhin zwei Landesregierungen zu begleiten hatten. Und ohne dass ich hiermit Geheimnisverrat begehe, kann ich, glaube ich, sagen, den Hessen war es nie wirklich wichtig, den Rheinland-Pfälzern schon, aber die Hessen waren immerhin so nett, ein paar Leute aus dem Rheingau einfach machen zu lassen und den Eindruck zu erwecken, die hessische Landesregierung stünde auch dahinter. Auf unserer Seite in Rheinland-Pfalz waren viele Ministerien zu koordinieren in dem Verfahren. Natürlich die Staatskanzlei, natürlich das Kulturministerium, natürlich das Umweltministerium, das Raumordnungsministerium, das Innenministerium. Das ganze Team, das ich zu leiten hatte, was mit dem Antragsverfahren zu tun hatte, war, wenn alle zusammen waren, über 50 Mann stark. Und so ein Antrag, das stellt man sich vielleicht im ersten Blick mal ganz simpel vor. Da setzen sich ein paar gut ausgebildete Leute hin und schreiben den Antrag. Das ist ein äußerst komplexes Verfahren, wenn man es so macht, dass das am Ende auch in der weltweiten Konkurrenz Eindruck macht. Denn das ist das, worauf es der UNESCO ankommt. Wir müssen schildern, dass das, was wir beantragen, weltweit einmalig ist. Einmalig. Es darf nicht vergleichbar sein mit irgendetwas anderem, zum Beispiel der Loire oder der Wachau, sondern es muss einzigartig sein. Und das ist Kunst des Verfahrens. Aus dem Grunde haben wir damals zwei ganz dicke Wälzer zu Wege gebracht, indem wir sozusagen die kulturhistorische Aufladung der gesamten Region beschrieben haben, wissenschaftlich tief erforscht. Und dann haben wir sozusagen das Konzentrat in Form eines Antrags, der auch rund 100 Seiten war, in dieser Arbeitsgruppe miteinander getextet. Und es mussten natürlich die Kommunen alle dabei sein, denn das funktioniert natürlich alles nur, wenn wir der UNESCO sagen kann, die Region will es auch. Und die UNESCO legte doch auf etwas anderes Wert. Sie wollte die Sicherheit haben, dass das keine Kopfgeburt ist, nur von Regierungen und Kommunalverantwortlichen, sondern dass es auch gewollt ist von der Bürgerschaft. Und dieses hinzukriegen, das war gar nicht so einfach. Weil in dieser Phase des Anerkennungsverfahrens haben viele Bürger immer wieder gefragt, ja, was bedeutet das eigentlich für uns, wenn wir Weltkulturerbe wären? Könnte das dazu führen, dass wir an unserem Haus nicht mehr so umbauen können, wie wir uns das wünschen? Stichwort Käseglocke. Machen wir dann aus dem gesamten Weltkulturerbegebiet ein einziges Museum, das so konserviert werden muss, wie es zu dem Zeitpunkt, wo es zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wird, gerade war? Oder gibt es noch Möglichkeiten, sich zu bewegen? Diese Frage haben viele Menschen beschäftigt. Und wir haben damals eine Tournee veranstaltet, zusammen mit dem ehemaligen Sekretär des Weltkulturerbebüros Bernd von Droste, der sich also international mit diesen Geschichten bestens auskennt, und haben der Bevölkerung versichert, Weltkulturerbe heißt nur Weiterentwicklung mit hoher Sensibilität, keineswegs aber Stillstand der Entwicklung, keineswegs Käseglocke. Sodass wir dann der UNESCO auch mit Fug und Recht sagen konnten, die Bevölkerung steht frohgemut und voller Erwartung hinter dieser Entscheidung. Ja, so haben wir dann am Ende die Zustimmung der UNESCO bekommen. Ich könnte Ihnen, wenn nachher in der Fragerunde noch Geduld gegeben ist und das Essen noch nicht unmittelbar Ihnen quasi schon auf der Zunge liegt, situativ schildern, wie damals die Geschichte war, als wir in Budapest tatsächlich knapp, aber wahrhaftig die Zustimmung des Welterbekomitees gekriegt haben. Ich jedenfalls habe diese Minuten lebenslänglich in Erinnerung, weil ich davon ausging, dass wir scheitern. Das werde ich Ihnen jetzt aber vorenthalten und dem anekdotischen Teil zurückstellen. Stattdessen mich mit der Frage beschäftigen, hat sich das alles gelohnt? War es gut, dass wir das hingekriegt haben? Meine Antwort auf diese Frage ist fast immer ja. Es gibt im Laufe der Jahre auch Minuten, wo ich verneine, aber überwiegend wird die Frage von meiner Seite aus klar positiv beantwortet. Was hat es uns gebracht? Stichwort Rheinsteig, dieser wunderbare Wanderweg von Bonn bis Wiesbaden, 320 Kilometer, mit seinem Hauptbereich eben im Weltkulturerbegebiet. Den hätten wir mit Sicherheit ohne das Weltkulturerbe nicht bekommen. Und der hätte nicht diese Attraktionskraft bekommen, den er dann tatsächlich über viele Jahre hat gewinnen können. Der Wandertourismus ist im Weltkulturerbegebiet erheblich gefördert worden. Das, glaube ich, kann man nachhaltig sagen. Zweitens, die Landesgartenschau in Bingen, dem südlichen Eingangstor für das Weltkulturerbegebiet, mit erheblichen Millionenbeträgen von der Landesregierung unterstützt. Die hätte es ohne Weltkulturerbe auch nicht gegeben, denn die Landesregierung hatte viele Möglichkeiten, auch andere Gebiete dafür auszuwählen. Sie hat sich für Bingen entschieden, um damit ausdrücklich einen Profilpunkt zu setzen im Bereich des Eingangsbereichs des Weltkulturerbes. Und dasselbe gilt für die Bundesgartenschau in Koblenz, die bewusst auch ausgewählt wurde, um damit sozusagen das nördliche Ausgangstor des Welterbegebiets zu profilieren. Wenn man es rein pekuniär sieht, kann man sagen, dass die Landesregierung sowohl in die Gartenschau in Bingen wie auch vor allen Dingen in die Bundesgartenschau in Koblenz sehr hohe Millionenbeträge investiert hat, die es sonst nicht gegeben hätte, wenn nicht dieses Argument, wir wollen das Weltkulturerbegebiet profilieren, ein so bedeutendes Argument gewesen wäre. Und dann kommt das Thema Seilbahn in Koblenz. Der Wunsch, eine Seilbahn in Koblenz zu haben, ist uralt. Schon in den 50er Jahren gab es einmal ein Seilbahnprojekt, das dann am Ende vor dem Oberlandesgericht Koblenz gescheitert ist mit dem Argument, die Talstation der Seilbahn sei unmittelbar am Fuße der St. Castor-Kirche unter Landschaftspflegegesichtspunkten inakzeptabel. Und mit dieser Doktrin war der lang gehegte Wunsch, eine Seilbahn zu bekommen, die das deutsche Eck verbindet mit der Festung Ehrenbreitstein, über Jahrzehnte gescheitert. Dann kamen die Buga-Planer, für die feststand, dass die Bundesgartenschau drei Kernbereiche haben soll, nämlich rund ums Schloss, ums deutsche Eck und oben die Festung Ehrenbreitstein mit Festungspark, und man für die geplanten 2 Millionen Besucher eine Verkehrsinfrastruktur auf traditionellen Wege mit Bussen würde nicht hinreichend gewährleisten können. Und deswegen für die Funktionsfähigkeit der Bundesgartenschau die Seilbahn unverzichtbar sei. Dem widersprach die Denkmalpflege, mit den Argumenten des Oberlandesgerichtsurteils aus den 50er Jahren und erklärte, dass eine Verschandlung der Landschaftsarchitektur nach den romantischen Bildern eines William Turners durch neuzeitliche Gondeln nicht akzeptabel sei. Die unmögliche Machung der Sichtachse vom Rhein zur St. Castor-Kirche durch die Talstation nicht akzeptabel sei und aus diesem Grunde man das Projekt Seilbahn als Denkmalpflege nicht würde gebilligen können. Wir hatten damals dann ein Konsensschlichtungsgespräch an meinem Schreibtisch in Mainz mit den Buga-Planern und dem damaligen Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, Dr. Schulte-Wissermann, und der Spitze der Landesdenkmalpflege, in denen die Position der Buga-Planer, wir brauchen die Seilbahn, und die Position der Denkmalpfleger, die kann nicht in Betracht kommen wegen Verschandlung der Landschaftsarchitektur, unvermindert aufeinanderprallten. Und ich dann mit dem salomonischen Urteil beide Seiten zufriedenstellen konnte, die dann lautete, wir machen die Seilbahn für die Buga und 3 Jahre und dann muss sie wieder abgebaut werden. Wir hatten bei alledem eines nicht bedacht, nämlich, dass die Bürger vor Ort das völlig anders sahen. Nämlich schon beim Probebetrieb der Seilbahn im Jahre 2010 waren nämlich 200.000 Gäste in der Seilbahn, wo sie von Bauzaun zu Bauzaun gondelten und als sie wieder rausgingen, nur eines sagten, die wollt ihr doch nicht allen Ernstes in 3 Jahren wieder abbauen. Dieses Thema entwickelte sich zu nahezu einem Selbstläufer, sodass ich im Jahre 2009 im Rahmen meines damaligen OB-Wahlkampfs als Erfinder des historischen Kompromisses 3 Jahre erklärt habe, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung nachweislich den Erhalt der Seilbahn wirklich wünsche und dieses der öffentlichen Hand kein Geld kostet, dann würde ich mich bei der UNESCO dafür einsetzen, dass sich die Betriebsgenehmigung verlängert wird. Persönlich habe ich nicht geglaubt, dass das je eintritt, aber so war es denn. Denn es zeigte sich, dass der große Erfolg der Bundesgartenschau 2011 nicht mit 2 Millionen Besuchern, sondern mit 3,6 Millionen Besuchern in einem wesentlichen Teil dem Alleinstellungsmerkmal Seilbahn geschuldet war und dem hohen Erlebniswert, den die Seilbahn für die Nutzer der Bundesgartenschau hatten und daher die Bevölkerung in einer Umfrage mit einer Mehrheit von 90% erklärten, sie wären für den Erhalt der Seilbahn, sodass dann auch die Firma Doppelmeier erklärte, sie sei durchaus bereit, ohne öffentliche Subvention zu ihrem eigenen Risiko die Seilbahn weiterhin zu betreiben. Damit waren alle genannten Voraussetzungen gegeben und wir machten dann mit der wunderbaren Organisation Freunde der Buga eine Bürgerinitiative für den Erhalt der Seilbahn, der sage und schreibe 105.000 Unterschriften sammelte für den Erhalt der Seilbahn, den wir die UNESCO zugestellt haben und am Ende erreichen konnten, dass bis zum Ende der damals von Doppelmeier geschätzten Betriebszeit, nämlich dem Jahre 2026, wir die Genehmigung für den weiteren Bestandteil der Seilbahn haben erreichen können. Es gibt natürlich auch weiterhin große Sorgen im Weltkulturerbegebiet. Und diese Sorgen, die sind weniger hier auf der linken Rheinseite rund um Boppert und Sangor, also da, wo Sie Ihr Wesen treiben, gegeben, wie sollte es anders sein, wo die Rotaier zu Hause sind, da floriert natürlich alles, sondern drüben auf der anderen Seite, wo Sie also nicht tätig sind, dort haben wir allen Anlass, uns Sorgen zu machen. Trotz dieses erheblichen Aufschwungs von Kulturtourismus müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass rund um St. Goarshausen ein erheblicher Bevölkerungs, Abgang zu verzeichnen ist und Leerstände und natürlich auch nicht wirtschaftliche Prosperität sich abzeichnet. Aus dem Grunde waren die Menschen so seit langer Zeit der Auffassung, dass wir verbindende Elemente zwischen der rechten und linken Rheinseite zusätzlich zu schaffen hätten und eine Brücke zwischen St. Goarshausen und St. Goar unvermeidlich notwendig ist, um den Wirtschaftsraum zu erhalten. Ich bin in der Tat der Meinung, dass dieses Begehren zutreffend ist, weil sonst das große Risiko besteht, dass St. Goarshausen und die Ecke drumherum nicht wirtschaftlich wirklich Fuß fassen kann, dass eine Verbreiterung von der Möglichkeit, Dienstleistung anzubieten, erforderlich ist. Denn die Tatsache, dass es zwischen unserer Südbrücke in Koblenz und zur Schiersteiner Brücke in Mainz keine feste Verbindung gibt, die verlässlich jederzeit funktioniert und in kurzer Zeit nehmbar ist, ist natürlich eine erhebliche wirtschaftliche Einschränkung. Dieses war lange Zeit mit der UNESCO ein großes Problem, weil die sich mit dem Thema Brücken noch schwerer tut als mit dem Thema Seilbahn, was ich nie wirklich verstanden habe, weil Brücken gehören zu Flusslandschaften. Nur die Tatsache, dass irgendwo historisch mal irgendwo keine gemacht wurde, kann es nicht bedeuten, weiterhin keine zu machen. Zumal wir im Laufe eines weltweiten Architektenwettbewerbs Brückenkonstruktionen gefunden haben, die von ihrer Ästhetik her, wie mir scheint, jederzeit gangbar gewesen wäre, die Zustimmung der UNESCO zu bekommen. Umso bedauerlicher und für mich unverständlicher ist die Tatsache, dass die Brücke heute weniger diskutiert wird unter dem Gesichtspunkt der Umwelt, der Weltkulturerbeverträglichkeit, sondern im Zuge eines Kompetenzkonfliktes zwischen einem Landkreis und der Landesregierung droht zu versanden. Ich kann als Zeitzeuge nur sagen, solange ich die Brückendiskussion verfolgt habe, und das habe ich jahrzehntelang, war immer klar, dass diese Brücke von den beiden Landkreisen Rhein-Lahn und Rhein-Hunsrück betrieben wird mit einem hohen Landeszuschuss ausgestattet. Ich hoffe nach wie vor, dass die Brücke eines Tages kommt, weil ich sie für die Überlebensfähigkeit des Weltkulturerbegebietes, dem besagten rund um St. Goarshausen, für unverzichtbar halte. Ich bin gebeten worden, die Brücke im wahrsten Sinne des Wortes zu schlagen, von Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal hin zum Thema Buga 31. Und das will ich abschließend auch gerne tun. Für mich ist das Thema Buga 31 eine faszinierende Vision, um zur Weiterentwicklung des Welterbegebietes von Bingen bis Koblenz beitragen zu können. Denn die Region braucht nicht nur rückwärtsgewandte Betrachtungen, zum Beispiel mit unserem furiosen Kampf für die Erreichung des Titels Weltkulturerbe oder unserem furiosen Kampf um die Buga und die Seilbahn, sondern sie braucht immer auch Perspektiven, die in die Zukunft gerichtet sind, bei denen man dann sagen kann, das trägt dazu bei, dass wir wissen, wofür wir dann in den nächsten Jahren, in dem Fall in den nächsten 14 Jahren, arbeiten. Das Thema Flächenbuga in der genannten Größenordnung ist ein schwieriges Thema. Es ist mit Sicherheit viel schwieriger als eine stationäre Buga wie bei uns in Koblenz. Und man hat mit Flächenbugas in Deutschland auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht, Stichwort Havel. Eine Flächenbuga kann nur dann funktionieren, wenn es ein gutes, integriertes Konzept ist, das letztendlich tatsächlich es attraktiv macht, dass die Menschen, um die Region zu sehen, von weit her hier anreisen und sich mit Neugierde, anders wie in Koblenz, nicht mit durchschnittlich 6,5 Stunden am Tag, sondern dann am Ende mehrere Tage auf die Region einlassen. Denn das Weltkulturerbegebiet von Koblenz bis Bingen-Rüdesheim auf beiden Seiten des Rheines kann man nicht in 6,5 Stunden sich erobern. Und deswegen braucht man dafür andere Konzepte. Und eine Kopie der Koblenzer Bundesgartenschau kann es für 31 nicht sein. Dafür braucht man sehr intelligente Konzepte, die dann am Ende auch wirklich funktionieren können. Ich glaube aber, dass das möglich ist. Und ich glaube, dass wir zum Ende des Jahres 17 oder mit dem Jahreswechsel 17-18 eine positive Entscheidung in der Region für unser Bewerbungsverfahren für die Buga 31 hinkriegen können. Ich sehe auch sehr gute Chancen auf den Erhalt der Buga 31, denn bis zur Stunde ist es so, dass der Bundesverband der Bundesgartenschauen in Bonn das Jahr 31 ausschließlich hier für die Mittelrheinregion reserviert hat. Wir also konkurrenzlos sind. Und wenn wir den Antrag am Ende wirklich wohlbegründet eingeben, wir auch eine Chance haben werden, eine sehr gute Chance haben werden, es zu bekommen. Allerdings nur unter einer Voraussetzung, dass das Thema abgearbeitet wird, über das bisher noch keiner spricht, nämlich das Geld. Am Ende wird es so sein, dass auch wenn eine Buga immer davon lebt, dass ein, zwei Länder es unterstützen, letztendlich auch alle Kommunen Ziele haben müssen, die integriert funktionieren und das Ganze zu einer gemeinschaftlichen, kooperativen Finanzierung geführt wird. Darüber spricht im Augenblick noch keine einzige Kommune. Alle Kommunen haben bisher gesagt, in der Region, sie unterstützen diesen Prozess Buga 31. Ich bin ganz neugierig, wie es denn dann wird, wenn die Summe X zu finanzieren ist und alle schlauen Leute für ihr jeweiliges Gemeinde sich ausrechnen, wie hoch deren Finanzierungsanteil im Vergleich zu dem ist, was sie konkret in ihrer Gemeinde kriegen. Dann kommt es zum Schwur, wo wir dann wirklich sehen, wie weit das gemeinsame Denken ausgeprägt ist. Ich kann das als Koblenzer Oberbürgermeister deswegen gut sagen, weil für uns, Koblenz, ist diese Perspektive Buga 31 unter zwei Gesichtspunkten in jedem Falle attraktiv. Erstens, weil wir glauben, dass wir in Koblenz ein Alleinstellungsmerkmal haben, das immer zieht. Und dieses Alleinstellungsmerkmal ist die Festungsstadt Koblenz mit dem städtischen Festungsring und der Landesfestung Ehrenbreitstein im Mittelpunkt, die so oder so immer viel Publikumszuspruch finden wird. Und zweitens, wenn es denn zum Projekt Buga 31 kommt, woran ich nicht zweifle, wir ein starkes Argument haben, auch Richtung UNESCO zu sagen, der Abbau im Jahre 26 ist völlig verkehrt, weil wir natürlich für die Buga 31 die Seilbahn brauchen, am besten auch drüber hinweg. Dieses ist in Koblenz so unstrittig, dass allein wegen dieser beiden Gründe bei uns die Milchmädchenrechnung, wie viel kriegen wir nun genau vom Land, für wie viel wir geben, nicht anzustellen ist, weil diese beiden Ziele so oder so sich rentierlich machen, sodass wir natürlich gerne unsere Erfahrungen mit der Region einbringen werden, um das Projekt Buga 31 hinzukriegen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind sozusagen die realpolitischen Perspektiven, die sich heute mit der Weiterentwicklung des Themas Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal verbinden. Und ich nutze nun die Gelegenheit, auf die Uhr zu gucken und zu sehen, dass ich vorbildlich kurz war. Ich hatte nämlich 30 bis 45 Minuten zugebilligt bekommen. Ich habe nicht mal die 30 verbraucht, wenn man noch die 5 Minuten abzieht, die mir zwischenzeitlich geklaut wurden. Ich habe mich aber nur deswegen so diszipliniert gezeigt, weil ich weiß, dass über 20 Uhr hinaus ein Abendessen nicht mehr gesund ist. Und Sie sich bestimmt wie ich auf 20-minütige Diskussionsphase freuen. Ich jedenfalls werde den Versuch machen, jede Frage zu beantworten, die noch kommt. Und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.